408. Haben. Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns allen Ballast ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und mit Ausdauer laufen, den Wettlauf, der uns verordnet ist, indem wir wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn denkt an den, der von den Sündern ein solches Widersprechen gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet
und euren Seelen verzagt.
Amen. Wunderbar. Für einen Lauf gibt es immer einen Startpunkt und ein Ziel. Und der Herr ist alles und in allem. Ja, er möchte alles sein. Er ist der Anfänger. Er ist der Anfang in jeder neuen Situation. Er möchte in allem der Anfang sein. Er möchte alles sein. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Ob das heute die Versammlung ist, ob es das Nachhausekommen ist nachher, der Nachmittag, morgen früh, er möchte immer der Anfang sein, Tag für Tag. Das ist wunderbar. Wir können jederzeit ihn nehmen. Er ist der Vorläufer. Er ist in die Herrlichkeit gegangen und er kann uns auch in jeder Situation ein Stück weiter in diese Herrlichkeit hineinleiten, bis ans Ziel. Kein Mensch bringt uns, die Gläubigen, zum Ziel, aber er ist der Herzog der Errettung und er ist zu dem Ziel gelangt. Wir helfen einander zu laufen, aber die Garantie, zu dem Ziel zu kommen, ist der Herr allein. Wunderbar. Und auf ihn schauen wir und ihn glauben wir, weil er auch das Kreuz erduldet hat. Und das Kreuz, es war damals eine Hinrichtungsstätte, zur Schau zu stellen, was mit Übeltätern geschieht, dass es Abschreckung auch erwirkt. Und der Herr war bereit, diesen Tod zu sterben, ein Tod der Schmerzen, ja, ans Kreuz genagelt zu werden, das ist der schlimmste Tod, den man erdulden konnte als Mensch. Dort sein Blut zu vergießen. Und der Herr tat es aus Liebe heraus. Und er war treu in allem, auch in dieser Sache dem Vater. Und durch den Glauben an ihn sind wir gerecht. Und der Vater hat ihn auch, um sagen, der Rechtfertigung willen, aus den Toten auferweckt, dass wir ihn heute erfahren können und auch zu Söhnen Gottes gemacht werden. Deswegen sagt dann Vers 3, denn denkt an den, der von den Sündern ein solches Widersprechen gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und in euren Seelen verzagt. Denkt an den. Schon allein das Denken bewahrt uns, müde zu werden. Wunderbar. Denkt an den, damit ihr nicht müde werdet und in euren Seelen verzagt. Und ich war öfters auch unterwegs die Woche und dann kam immer, Matthias, denk mal an den. Hol dir nochmal eine Wirklichkeit, die du erfahren hast, die der Herr gemacht hat. Hol sie dir vor Augen. Sinn darüber etwas nach. Schau den Herrn dabei an. Und es ist so eine Errettung, eine Erfrischung. Und lobe den Herrn, dass er heute verfügbar ist, gell? Als Speise, als Trank. Besonders auch jetzt in dieser heißen Zeit braucht man immer wieder frisches Wasser, braucht man immer wieder Versorgung. Und so auch in dieser Welt, gell? In dieser trockenen, heißen Welt brauchen wir immer wieder diese Erfrischung, diese Erquickung durch den Geist des Herrn. Und dazu möchte ich noch lesen in Apostelgeschichte 3, Vers 19, Vers 20. So tut nun Buße und kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erfrischung von dem Angesicht des Herrn kommen und er den sendet, der für euch bestimmt ist. Christus Jesus. Amen. Ja, wir haben eine geistliche Versorgung. Ja, wir haben das Blut, die Erlösung, und wir haben das Brot des Lebens, das Leben des Herrn. Es ist so erfrischend und so wohltuend und so errettend und aufbauend. Lobe den Herrn, dass wir gemeinsam auf diesem Weg uns ermutigen können, an dem zu bleiben, der uns ans Ziel bringt. Christus Jesus, lobe den Herrn. Ich habe die Woche noch Hebräer 12, eigentlich etwas unterwegs. Da wird ja auch die Gnade erwähnt. In Vers 14, 15 heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht sorgfältig darauf. Amen. Auf was sehen wir sorgfältig? Dass nicht jemand von Gottes Gnade abfällt. Oder die Elberfelder hat übersetzt, dass nicht jemand unter euch an Gottes Gnade Mangel leide. Einen Mangel, Mangelerscheinung. Ja, Herr Jesus, in der Gemeinde sollen wir wirklich diese überfließend reiche Gnade auch in Anspruch nehmen, aus seiner Fülle nehmen. Gnade um Gnade. Weil wenn jemand sie wenn man abfällt oder Mangel leidet, dann gibt es Mangelerscheinungen. Und die werden hier auch aufgeführt. Dass nicht irgendeine bittere Wurzel aufwächst. So die Gnade bewahrt vor bitteren Wurzeln. Denn die Gnade erzieht uns, die Gnade versorgt uns, bewahrt uns vor bitteren Wurzeln. Und das brauche ich jeden Tag. Der Arbeit, zu Hause, in der Gemeinde, wir brauchen diese Gnade, die die bitteren Wurzeln nicht aufwachsen lässt, sondern, ich habe auch gelesen in einem Psalm, in der Hand des Herrn, die ist voller Lieblichkeiten. Wenn wir uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen, dann erfahren wir seine Lieblichkeit und seine Fürsorge und das bewahrt, vor bitteren Wurzeln und Unruhe bringt. und viele durch sie befleckt werden. So die Gnade, sie bewahrt auch vor Unruhe. Ja, sie lässt uns den Herrn erfahren, in seine Ruhe einkehren, ja, und können alles ablegen, was unser Herz beunruhigt, was es beschäftigt, dem Herrn zu geben. Und auch vor Befleckung. Die Gnade, sie bewahrt auch den Leib, die Gemeinde, vor Befleckung. Aber nur, wenn ich auch Gnade nehme. Das geschieht nicht automatisch. Und deswegen sollen wir aufeinander sorgfältig achten. Und auch Worte der Gnade darreichen. Da machen so viele Wörter auf einmal Sinn. Wenn jemand Worte der Gnade darreicht, kein faules Wort, sondern Worte der Gnade, dann vermag diese Gnade auch in meinem Herzen, der ich das Wort höre, dieses zu bewirken. Diese Freiheit von bitteren Wurzeln, Unruhe, Befleckung. Und es schafft einfach eine Atmosphäre, wo der Geist auch den Aufbau hervorbringen kann. Wunderbar. Und ja, es gibt noch einen anderen Vers in Galater 5, Vers 4. Ja, das ist gut, solches Wort einfach mal auch zu kennen. Da heißt es, ihr seid von Christus abgeschnitten, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ich möchte nicht aus der Gnade fallen. Sei es in die eine Richtung, ja, wanken, mütig, ja, in die eine oder in die andere Richtung, auf einmal das Gesetz halten wollen. Ja. Oh, Herr Jesus, sondern durch die Gnade in allen Dingen, ja, diese Gnade in Anspruch nehmen, diesen Christus, der in mir wirkt, ja, der mich versorgt und sich mir gibt, Tag ein, Tag aus. Lobe den Herrn.
Die Überschrift, unser Leben in der Gnade Gottes zur Erfüllung von Gottes Vorsatz, den Aufbau seiner Gemeinde. Ich muss gestehen, Gnade war für mich lange Zeit ein ziemlich bedeutungsloses Wort. In der Bibel gibt es mal diesen Ruf eines Sünders, sei mir Sünder gnädig. Ja, Gott ist für die Sünde gestorben, aber dieses Wort, dass das was zu tun hat mit Gottes ewigen Vorsatz und dass das Wort Gnade schon hinweist auf die Ewigkeit, das war mir völlig unbewusst, wie gewichtig und bedeutungsvoll und inhaltsreich dieses Wort Gnade ist. Was wir gerade gesungen haben, sagte schon sehr viel. Gnade ist nicht nur das, was Gott getan hat. Gnade ist Gott selber, der zu Menschen strömt. Wir haben ein Lied, das spricht von diesem Strom der Gnade. Gewaltig fließt aus unser Gott. Und wir haben ein anderes Lied. Auf das möchte ich kurz eingehen. Das ist Lied 336, die erste Strophe. Da heißt es, Gott hat eine ewige Absicht seit vergangener Ewigkeit. Für die Zukunft sie geplant und dazwischen liegt die Zeit, die er braucht, um auszuführen, was in Lieb er vorbedacht. Wir leben in einer Zeit, in der Gott in Liebe das ausführt, was er von Ewigkeit her geplant hat. Lesen wir doch mal Psalm 90, den zweiten Vers. Der ewige Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Es gibt zwei Verse im ersten Petrusbrief, die haben wir nicht so betrachtet. Deswegen fange ich mit Ihnen mal an, etwas zu zeigen. Im ersten Kapitel vom ersten Petrusbrief, Vers 2, da heißt es, nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung durch den Geist, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Worauf ich ziele, ist nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters. Und der andere Vers, auch im ersten Kapitel vom ersten Petrusbrief, Vers 20, da spricht das Wort von Christus, dem unbefleckten Lamm. Er war zwar zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt. Da war jemand ersehen, der Herr Jesus, als das Lamm, vor Grundlegung der Welt. Das muss in der Ewigkeit vor der Zeit gewesen sein, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, der Petrus, er schreibt nicht so leicht und locker. Er hat was gesehen, was schon vor Grundlegung der Welt ersehen war. Und dieses Wort, vor Grundlegung der Welt, finden wir öfters im Neuen Testament. Schlagt mal auf, Johannes 17, Vers 24 bis 26. Da kennen wir alle diese Verse über das Gebet für die Einheit. Und dann heißt es in Vers 24, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Dann lese ich einen anderen Vers vor. Epheser 1, Vers 4. Da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe und uns, dich vorherbestimmt hat zur Sohnschaft in Christus, vor Grundlegung der Welt. Darüber lohnt es sich mal nachzusinnen. Ich bin erwählt vor Grundlegung der Welt, um ein Sohn Gottes zu sein. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat. Da kommt die Gnade sofort ins Spiel. Die Gnade. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie wir gesungen haben, Gnade ist das, was der Herr getan hat, was uns zugute kommt. Aber dann heißt es, die er in uns hinein hat überströmen lassen. In dich hinein hat Gott Gnade überströmen lassen. Hast du das gemerkt? Glaubst du das? In aller Weisheit Umsicht, indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens. Weißt du das Geheimnis seines Willens? Das kommt durch die Gnade, die nicht hineingeströmt ist. Das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hatte in sich selbst. Und dieses Wort Wohlgefallen ist nicht nur Wohlgefallen so nüchtern oder so sachlich, es ist ein verlangendes Wohlgefallen, ein Wohlgefallen mit Freude verbunden. Vielleicht so als Parallele, der Herr ging durch Leiden hindurch, hat sie ertragen, um der vor ihm liegenden Freude willen. Für den Vater gibt es ein freudiges Wohlgefallen, nachdem hat er dann seinen Plan gefasst, seinen Willen geäußert. Ich habe ein Wohlgefallen an meinem Plan. Ich erwähle Menschen und ich bestimme eine Zeit, in der ich dieses ausführen will. Wir kennen ja in der Bibel zwei Verse, die vom Anfang reden. Ein Anfang ist Johannes 1, Vers 1. Ein anderer Anfang ist 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Johannes geht hier zurück bis in die Ewigkeit und dann Zeit eingeführt. Gott hat etwas geschaffen. Tage, Monate, Jahre, Zeiten, Zeitalter. Das begann hier. Gott braucht eine Zeit, in der er seinen Vorsatz ausführt, den er in der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Jetzt gibt es in dieser Zeit, diesem Zeitalter, einen ganz besonderen Abschnitt. Wir wissen hier natürlich, was geschehen ist. Gott hat gesprochen, es geschah. Dann hat Gott den Menschen geschaffen. Mit Liebe, Sorgfalt, mit einem Ziel, mit einer Absicht. Das muss was Wunderbares werden. Mit diesem Menschen möchte ich immer Gemeinschaft haben. Er soll auf meiner Ebene sein. Ich möchte immer meinen ganzen Reichtum, mein ganzes Universum anvertrauen. Er soll herrschen und er soll mich zum Ausdruck bringen. Meine Herrlichkeit soll durch ihn offenbar werden. Dann kam natürlich, wir kennen die Geschichte, die Schlange, der Satan, hat den Menschen verführt, zur Sünde verführt und verdorben. Aber für Gott war das nicht das Ende seines Planes. Eines Tages, als die Zeit erfüllt war, irgendwann hier, ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, sandte Gott seinen Sohn. Das steht in Galater 4, Vers 4. Als aber die Erfüllung der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, von einem Menschen, aber gezeugt vom Heiligen Geist. Man kann hier natürlich auch Zeiten unterteilen. Zeiten des Menschen, der Menschheitsgeschichte, Zeiten des Gesetzes, vor Zeiten der Väter. Dann die Zeit, als sie erfüllt war, kam Jesus Christus. Und das war ein einschneidendes Ereignis in Gottes Plan. In der Zeit, also viele, viele Jahre davor schon, dann heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Was bedeutet das? Wir haben morgen viel davon gesungen, viel gelobt, was er getan hat, sein Werk. Wie er sich um die Menschen gekümmert hat, sie gerettet hat, erlöst hat und dann ihnen das ewige Leben gegeben hat. Etwas für die Ewigkeit, in die der Mensch hineinkommen sollte. Der Mensch, der versklavt war unter der Sünde und dem Tod und verdorben war, der wird erlöst durch Jesus Christus, der alle Schuld auf sich genommen hat, so den alten Menschen mit beendet hat in seinem Tod, der auferstanden ist, uns mitgenommen hat bis in den Himmel, wo er aufgefahren ist und wurde zum Geist, der Leben gibt, der sich jetzt ausgießt in die Menschen, die er erlöst hat auf dieser Erde. Lobt den Herrn für diese Sohnschaft, war mir schon bestimmt vor Grundlegung der Welt. Es war schon im Herzen Gottes. Die Bibel nennt das den ewigen Vorsatz Gottes, den er gefasst hat in Christus Jesus. Epheser 3, Vers 11. Und wie wird er ausgeführt? Und wer führt ihn aus? Braucht Gott dazu den Menschen? Welchen Menschen? Wer ist der neue Mensch? Schaut euch um. Die Gemeinde. Paulus sagt einmal, in Epheser 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben, den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen und ans Licht zu bringen. Da war was verborgen sein. Für die Gemeinde, für uns, vor grundlegender Welt, erwählt, ist es wichtig, dass es ans Licht gekommen ist. Das Geheimnis, das von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt durch die Gemeinde den Mächten und den Gewalten in den Himmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Und jetzt ist jetzt, nicht in 1000 Jahren, sondern jetzt, durch die Gnade, die wir empfangen, durch den Gott, der sich selber austeilt, wie ein Strom, um seine Gefäße, die er erwählt hat, zu füllen. Mit sich selber. Mit seiner Fülle, mit seinem Reichtum. Hinein in mein Gefäß, die Gemeinde. In die vielen Glieder. Und es nennt auch Petrus einen Haushalt und eine Haushalterschaft. Die Gemeinde aus vielen Haushaltern, die alle in diesem Strom der Gnade sind. Empfangen und austeilen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Da heißt es von dem Evangelium: Leide das Böse mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat, und berufen mit einem heiligen Ruf. Mit einem heiligen Ruf sind wir alle berufen. Nicht nach unseren Werken, die vielleicht gar nicht so heilig sind. Aber wir sind berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also hier schon ewigen Zeiten in Christus Jesus gegeben. In diesem Zeitabschnitt, die Gott eingebaut hat, zwischen Ewigkeit vor der Zeit und Ewigkeit nach der Zeit, da wird die Gnade wirksam und Gottes Vorsatz offenbar und erfüllt mit uns auserwählten Menschen. Das ist doch was Gewaltiges, sollte uns doch schlaflose Nächte bereiten. Was ist das? Dann noch ein Vers, Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Glaubst du diesem Wort oder willst du Gott zum Lügner machen? Wenn Gott was verheißen hat vor ewigen Zeiten und er kann nicht lügen, es ist so. Und wenn der Satan kommt und Zweifel sät und dich verklagen will und sagt, schau dich mal an, du, oder so gerne die Geduld verlierst, Probleme hast mit deinen Mitmenschen oder so viel Ehre suchst in dieser Welt, wir schauen nicht auf uns. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen das. Es braucht uns keiner vorhalten. Es steht auch geschrieben. Auch euch, die ihr tot wart, Epheser 2, Vers 1, in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst gewandelt seid, nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Herrscher der Gewalt der Luft. Das Zeitalter dieser Welt, das Zeitalter wird so gesteuert und wir laufen so leicht mit in einem Strom, der uns treibt. Wo immer die Welt gerade die Richtung gibt, was immer gerade für die Welt Mode ist, was die Menschen bewegt, wir waren völlig in diesem Strom der Welt, diesem sich treiben lassen, bevor wir gerettet wurden. Wir waren Söhne des Ungehorsams, ja, wir waren beherrscht von dem Herrscher der Gewalt, der Luft, des Geistes, der nun wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchem auch wir alle, Paulus eingeschlossen, einst ein Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches und der Gedanken, waren von Natur Kinder des Zornes, hat jemand eine andere Herkunft gehabt? Aber das ist Vergangenheit. Lobt den Herrn. Gott hat in seiner reichen Barmherzigkeit und in seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Und Ewigkeit vor der Zeit war diese Liebe schon auf uns gerichtet. Ist doch wunderbar. Obgleich wir tot waren, mit Christus zusammen lebendig gemacht, durch Gnade sind wir gerettet. Und diese Errettung hält weiter an und zielt jetzt besonders auf die Errettung unserer Seele, damit wir Menschen für Gott brauchbar werden. Die Zeitalter, sie haben alle einen Anfang und ein Ende. Jede Zeit hat einen Anfang, ein Ende. Eines Tages heißt es, als die Erfüllung der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Was war denn im Herzen dieses Sohnes? Was hatten er die Jünger wissen lassen, was ihm so wichtig ist? Steht in Matthäus 16. Dachte, ich will meine Gemeinde bauen. Und die werden die Pforten des Hades nicht überwältigen. Meine Gemeinde, die ich baue. So, er kam hier und am Schluss aller dieser Zeitalter soll eine Gemeinde gebaut werden. Eine Gemeinde, die siegreich ist und der Herr, als er auferstanden ist, zum Geist wurde, hatte alle seine Kraft, seine Macht, seine Autorität sich selber der Gemeinde gegeben als ihr Haupt. Und die Gemeinde waren die Glieder seines Leibes, mit ihm als dem Haupt verbunden. Und das nennt dann der Apostel ein großes Geheimnis, was hier offenbart wurde. Was selbst hier lange Zeit verschwiegen war, dann als der Herr gestorben, auferstanden war, zum Geist geworden ist, hineinkam in die Menschen. Auf einmal wurde den Menschen offenbart, das Geheimnis, das in Ewigkeit verborgen war. Christus und die Gemeinde. Was gibt es Größeres in diesem Abschnitt der Zeit? Wann wird diese Zeit beendet sein? Wer wird sie vollenden? Wer wird Gottes Plan, Gottes Vorsatz ausführen in dieser Zeit? Gott? Sein Sohn Jesus Christus? Der Geist? Dann musst du sagen, ich auch. Denn der Geist ist in dir. Ein Geist mit deinem Geist geworden. Also Gottes Weisheit gewaltig. Der Vater plant, der Sohn kam. Oder zum Geist kam wieder als der Geist hinein. Baut die Gemeinde hier am Ende. Und dann, was sehen wir? Ein neues Jerusalem. Ein himmlisches Jerusalem für die Ewigkeit. Gott und Mensch vereint. Völlig vermengt, vereint. Ein Ausdruck von Gott, seiner Herrlichkeit. Eine Herrschaft für Gott, mit dem Lamm auf dem Thron und ein Ausdruck im Universum und eine Gemeinschaft Gottes mit seinen Menschen. Ein wunderbares Meisterwerk, dieser Vorsatz Gottes. Ja, die Versen, wenn man mal Jesaja 66, 22 liest, das Ende vom Propheten Jesaja, da sehen wir, wie in Offenbarung 21, Vers 1, ein vollendetes Meisterwerk. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, eine geschmückte Braut für unseren Bräutigam. Und das Wort endet in Offenbarung 22, Vers 21. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus, der in dem die ganze Fülle der Gnade war, in diesem Menschen Jesus, dort steht Jesus, Herr Jesus, sei mit allen Heiligen. Die ganze Fülle. Jetzt möchte ich etwas anderes noch mal erwähnen. Ein Bruder sagte ja vor 2 Wochen, es gibt weit über 100 Verse über die Gnade im Neuen Testament. Hier sind alle Verse enthalten, die von der Gnade sprechen. Wisst ihr, wann diese zusammengestellt wurden? Ich habe es zufällig entdeckt. 2002, nach einer Winterkonferenz über den Gott aller Gnade. Wir sagen hier immer, Gott spricht zu uns, zu seiner Gemeinde. Wir haben damals gehört, was der Geist gesprochen hat. Und wir haben es schriftlich niedergelegt. Kennt jemand das Buch nicht? Der Gott aller Gnade. Und es gibt eine Kurzfassung hier als Vorgeschmack. Übrigens auch mit diesen Zeitaltern als Schaubild empfehle ich von Herzen. Ich weiß, dass es jetzt eine 3. Generation unter uns gibt, die damals nicht dabei war. Und sie sagt, ich lese keine Bücher mehr. Für diese gibt es auch digital. Wenn ich blättern möchte, der kann scrollen. Wenn ich das hier aufschlage, es beginnt bei Lukas. Apostelgeschichte, dann kommen Römer, dann kommt Korinther. Römer, wie fängt denn Römer an? Römer 1, Vers 5. Durch ihn haben wir Gnade empfangen und den Dienst. Jetzt liest du weiter, ganze Menge Verse über die Gnade. Zum Beispiel Römer 5, Vers 17, sticht gleich ins Auge. Gnade ist fett gedruckt. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen? Durch den einen, Jesus Christus. Und dann, das Gesetz ist daneben hereingekommen, damit die Übertretung größer werden sollte. Wo aber die Sünde größer wurde, ist die Gnade noch viel mehr übergeströmt. Ah, wunderbare Verse. Und dann es endet mit Römer 16, Vers 20 und Vers 24. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten, in kurzem die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Und dann noch einmal, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und dann lese ich weiter, dann kommt ja der Korintherbrief und da sehe ich gleich wieder Gnade. Vers 3, die Begrüßung, gleich mit Gnade. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Ich danke meinem Vater für die Gnade, die euch gegeben ist. Wenn ihr das liest, musst du doch gleich danken. Für die Gnade, die uns gegeben ist. Dann liest du weiter, viele, viele Verse. Dann kommen sie zum Schluss. Der letzte Vers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dann liest du weiter, Galaterbrief von wieder Gnade. Gleich am Anfang. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Geistes sei mit euch allen. Dann geht's weiter. Am Schluss endet auch mit Gnade. Und was ist dazwischen? Worte voller Gnade. Das ganze Buch, Gottes Wort, sind Worte der Gnade. Für uns, für den Aufbau, damit wir etwas empfangen können, etwas in uns hineinströmen kann. Gnade ist nicht Wissen für meinen Kopf. Gnade ist immer in Verbindung mit dem Leben und mit dem Geist. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste. Kennst du deinen Geist? Kennst du die Gnade? Natürlich. Willst du sie noch mehr kennenlernen? Dann liest doch mal in Ruhe diese Verse. Betrachte mal. Vielleicht 120, 130 Verse reicht für viel Morgenwache. Oder zum Schlafen gehen, zum Nachsinnen. So kostbar, Geschwister. Und alles für die Erfahrung. Du wirst ein anderer Mensch werden durch die Gnade. Die Natur der Gnade ist Gottes Natur. Zu wunderbar, zu herrlich. Natürlich, es gibt auch Warnungen in der Bibel, da sind Menschen aus der Gnade gefallen. Ja, wie kann das passieren? Da waren Menschen schon viele Jahre gläubig und sind nicht gewachsen. Immer noch Kinder geblieben. Sie hatten nicht gelernt, Gnade zu empfangen, Gnade zu nehmen, der Gnade im Herzen Raum zu geben. Da gibt es schon eine Mitarbeit. Man kann mit Gnade dienen und mit der Kraft der Gnade. Petrus sagt, der erste Brief endet mit der Gott aller Gnade. Der zweite Brief, wie endet der? Wachset aber in der Gnade. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Und hier sehen wir auch in diesem Vers, Gnade ist sehr oft verbunden mit Herrlichkeit. So wunderbar. Und dass es heißt hier, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis. Wachsen ist was sehr Subjektives. Es geschieht ja in dir. In dir wächst etwas. Es ist ja was in dir geboren worden. Christus lebt in dir. Er möchte wachsen, zum Ausdruck kommen. Das ist eine Erkenntnis, innerlich. Nicht nur ein angelerntes, gespeichertes Wissen. Es betrifft dein Sein, das mit dem Sein des Herrn empfinden kann. Weil er hineingewachsen ist, hinein ausgeteilt ist, in der Seele hineingekommen ist. Und sein Gefühl wird zu deinem Gefühl. Und seine Gedanken zu deinen Gedanken. Wachset in der Gnade. Und zum Schluss noch ein Vers. Nicht nur die Korinther hatten Probleme. und haben die Gnade nicht in Anspruch genommen. Auch die Hebräer waren stehen geblieben. Sollten schon längst leerer sein und brauchten immer noch Milch. Keine feste Speise. Sollten schon längst viel mehr Christus kennen, innerlich und von seiner Fülle und seinen Reichtümern genossen haben und zum Ausdruck bringen als ihr Leben. Und eine andere Stelle, die hatten wir vor kurzem jetzt gelesen, im Morgengebet, 1. Timotheus 1, Vers 3, da ermahnt der Paulus einen jungen Mitarbeiter, vielleicht so alt wie du, Bruder. Er ermahnt ihn, in Ephesus zu bleiben, in deiner Gemeinde zu bleiben, damit du einigen gebieten solltest, nicht anders zu lehren, noch mit Fabeln für sich abzugeben, die eher Streitfragen aufbringen, als Gottes Ökonomie im Glauben fördern. Da war ein junger Bruder, der hatte Gottes Ökonomie im Herzen, Gottes Vorsatz, Gottes Reichtümer auszuteilen. Dann sagte, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon haben einige, die das Ziel verfehlten, sich abgewandt zu leerem Geschwätz. Einige, sie wollen Gesetzeslehrer sein. Sie hatten auch die Bibel in der Hand. Und verstehen weder, was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Ein junger Bruder steht einigen gegenüber, die fest behaupten. Paulus, der den Timotheus geschult hatte, war ja auch ein Gesetzeslehrer gewesen. Und er sagt dann in Vers 12, ich danke dem, der mich stark macht, Christus Jesus, unseren Herrn, weil er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich zuvor ein Lästerer war, Verfolger, Frevler, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Und dann Vers 14, und die Gnade unseres Herrn war überströmend mit Glauben und Liebe in Christus Jesus. Damals, als er unter dem Gesetz war, kannte er diese Gnade nicht. Sogar sagt später, wenn du für das Gesetz eifern willst, dann wird euch Christus gar nicht sitzen. Dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Was ist denn dann mit Gottes Vorsatz und Ewigkeit geplant? Die Gnade, die für sein Volk bestimmt ist. Heute gibt es nicht nur einige, die die Gnade nicht kennen, aber viele Dinge lehren, am Ziel vorbei. Die Gnade bringt zum Ziel und macht die Menschen mehr und mehr eins mit Gott, zu einem Ausdruck. Alles andere Lehren, ohne die Gnade, ohne dieses Ziel, ist vergeblich. Selbst wenn Gottes Wort auswendig gelernt wird, aber es wird nicht zur Gnade. Petrus hatte erkannt, deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Durch dich ist Gnade geworden für uns Menschen. Jetzt nehmen wir aus deiner Fülle. Wir sind ja in dir. Gnade und Gnade für all unser Leben, für unseren ganzen Lebensalltag und vor allem für das Gemeindeleben, wo ich diese Gnade austeilen kann und empfangen kann in seinem ganzen Reichtum, Länge, Breite, Höhe, Tiefe, den ganzen Christus als Reichtümer. Dafür hat Gott die Gemeinde vorgesehen. Lob den Herrn. Ich denke, es ist eine Hilfe, ja, diesen ewigen Vorsatz zu kennen, um zielgerichtet als Christ zu leben. Die Frage ist, war dein Leben ein Leben in der Gnade des Herrn? Hast du Christus gewonnen, gelebt, zum Ausdruck gebracht, gedient in der Gemeinde, gebetet für die Gnade? Der Herr kennt unser aller Herz. Wir können ihm vertrauen. Wir nehmen heute Gnade, bleiben in der Gnade, bleiben in seinem Haus. Und lassen uns füllen. Lobe den Herrn. Paulus vertraute damals, als er die Ältesten in Ephesus gerufen hat, und er wusste, es ist meine letzte Gemeinschaft mit diesen Brüdern. Er sagte ihnen sogar, aus eurer Mitte werden Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Der Apostel ging, Gott und das Wort seiner Gnade bleibt. Das müssen wir bewahren für unser Leben.
Ja, lob den Herrn. Das ist wirklich ein wunderbarer Plan, Entwurf, Design Gottes. Lob den Herrn. Und die Gnade ist verbunden mit der Person Jesus Christus. Und das hat auch in unserem Leben einen Anfang. Und diese Gnade, dieser Jesus, den brauchen wir immer frisch, lobt den Herrn. Und es fängt an im Geist und geht bis in unsere Seele hinein und bis in den Leib. Also zwei Verse zum Schluss. Ich habe in Timotheus da gelesen, da ermutigt auch den jungen Timotheus, der Herr sei mit deinem Geist und die Gnade sei mit euch. Lobt den Herrn. Vom Geist her kommt die Gnade. Wir dürfen den Geist nicht verpassen. Und Philemon endet, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Lobt den Herrn. So beenden wir die Versammlung und nehmen weiter aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Lobt den Herrn. Da ist noch ein Ausdruck, ein Heft mit einer Zusammenstellung, wo man überall im Neuen Testament Verse der Gnade findet. Zum Mitnehmen.